Deutschlandfunk Kultur. Lesart. Mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Wer ein Haus besitzt, der hat meistens auch viele Geschichten zu erzählen von den Nachbarn, von gelungenen und missglückten Renovierungsarbeiten oder auch davon, wie er oder sie sein Haus erworben hat. Jacqueline Kornmüller, Regisseurin in Wien, und die Illustratorin Kat Menschig erzählen von der Unmöglichkeit, ein Haus wieder zu verlassen. In einem neuen Prachtstück in der Lieblingsbuchreihe von Kat Menschig. Und gleich sind die beiden damit bei uns zu Gast. Wild wuchernde Gräser, Blätter und Blumen ranken um das Haus herum. Es selbst steht mittendrin, klein, aber mit leuchtenden Fenstern auf einem sattgrünen Umschlag des Buchs, über das wir jetzt sprechen. Das Haus verlassen, so heißt das erste Gemeinschaftswerk von Jacqueline Kornmüller, Regisseurin in Wien, und der Illustratorin Kat Menschig, die jetzt beide bei mir sind. Hallo, herzlich willkommen.
Hallo.
Hallo.
Bei diesem Buch fand ich schon die Entstehungsgeschichte ganz toll, Jacqueline Kornmüller. Sie haben Zeichnungen von Kat Menschig in Wien auf die Bühne gebracht und darüber haben Sie sich kennengelernt. Haben Sie dann auch bald festgestellt, dass Sie auch beide ungewöhnliche Häuser besitzen?
Ging relativ schnell. Ich habe in Wien die unheimliche Bibliothek von Haruki Murakami inszeniert und Kat Menschig hat ja dieses wunderschöne Sujet, dieses Cover gemacht für dieses Buch und auch das ganze Buch so fantastisch illustriert. Und ich habe sie gefragt, ob ich dieses Cover benutzen darf. Darüber haben wir uns kennengelernt. Kat war in Wien bei mir zur Premiere und wir sind ganz schnell zum Thema Häuser gekommen.
Und haben denn die beiden Häuser auch Ähnlichkeiten miteinander? Wurden dann so Fotos gezeigt oder wie muss man sich das vorstellen, wenn so Hausbesitzer sich austauschen?
Ach na, das ist ja total lustig, weil ich bis heute das Haus von Jacqueline noch nicht kenne.
Ach so?
Ja, ich kenne das nicht und ich habe das mit Absicht gemacht. Also ich wurde eingeladen und mir wurden natürlich Fotos angeboten, aber ich hatte eine Idee, wie das Buch zu illustrieren sei, dass ich nämlich überhaupt nichts von ihrem Haus oder von ihrem Garten zeichne. Und das war der Grund, dass ich gesagt habe, lass uns abwarten, ich komme irgendwann mal später. Und wir sind jetzt im Frühjahr dort verabredet und dann sehe ich das Haus zum ersten Mal.
Das ist ja beeindruckend. Jetzt ist das ja so, dass dieses Haus, von dem Sie erzählen, Jacqueline Kornmüller, das soll verkauft werden, aber es mischt sich dann dauernd ein. Also da kommen irgendwelche Besucher, die sich dafür interessieren, aber das Haus mag das dann irgendwie nicht und bringt das zum Ausdruck, hat also quasi eine eigene Stimme. Wie sind Sie auf diese Idee gekommen?
Ich glaube, dass sehr viele Häuser diese Stimme haben und dass auch viele Bewohner diese Stimme ihres eigenen Hauses hören. Also mein Haus zumindest spricht mit mir.
Wie äußert sich das? Was hat das für eine Stimme?
Also im Grunde genommen ist es so passiert, dass ich erstmal eine Anzeige auf Willhaben gesetzt habe und ganz viele Immobilientouristen, so nenne ich sie in meinem Buch, in unserem Buch zu uns gekommen sind, zu mir gekommen sind. Mein Mann hat die Führungen gemacht. Ich konnte in der Zwischenzeit beobachten und ich habe relativ schnell gemerkt, dass ich mich ganz aufs Beobachten zurückziehen muss, um dieses Haus ganz genau zu beschreiben und auch seine Reaktionen zu beobachten und auch die Immobilien Touristen, wie die jetzt sozusagen mit ihren eigenen Träumen und Sehnsüchten sich in mein Haus hineinträumen. Und es war eigentlich nur natürlich, dass auch das Haus darauf reagiert. Das Haus muss ja auch den richtigen Besitzer finden. Und so habe ich das langsam sozusagen das Haus zum Leben gebracht und konnte ihm eine Stimme geben. Und das Haus hat mit mir und letztlich auch mit den Immobilientouristen kommuniziert.
Und die, aus denen entwickeln sie ja so eine richtige Typologie. Da gibt es die Stillen und die Schweigsamen und was weiß ich was alles.
Die
Suchenden, welche?
Es gibt den Diamantenhändler.
Genau, welche mochten Sie denn am liebsten?
Die Suchende ist meine absolute Lieblingsfigur. Und auch, muss ich ganz ehrlich sagen, eine ganz zarte kleine Figur am Ende, das Kind. Das Kind hat mich deswegen so fasziniert, weil es kam. Und die Eltern sind im Garten herumspaziert während dieser Besichtigung. Und das Kind saß am Feuer mit mir. Ich habe so einen wirklich schönen offenen Kamin und das Kind hat angefangen zu spielen, wie wenn es in dem Haus wohnen würde. Und eigentlich war das das Zentrum oder der Kern von dieser Hausidee und auch von der Buchidee. Es ist so schön, dass die Menschen kommen und so tun, als würden sie in einem Haus wohnen und eigentlich dringen sie in das Privateste von jemand anderem ein.
Aber es hat auch, fand ich, Sie sind ja Regisseurin, auch was unglaublich Theatralisches. So ein Haus ist ja eigentlich auch eine Bühne oder Kulisse für etwas.
Das war eben für mich eigentlich das Faszinierende, dass hier bei mir zu Hause ganz im Privaten ein Theaterprojekt stattfindet, was jetzt niemand sehen konnte. Und durch das Buch oder darüber, dass ich geschrieben habe, konnte ich jetzt sozusagen allen Einblick verschaffen in diesen unglaublichen Vorgang von den Menschen, die da kommen und sich die Frage stellen, wie soll man leben und wie soll man wohnen?
Und war das auch gleich was, Kat Menschik, was Ihnen so gefallen hat? Denn Sie sagen ja auch, es ist ja in der Reihe Lieblingsbücher. Was hat diesen Text von Jacqueline Kornmüller sofort zu einem Lieblingstext gemacht?
Ich glaube, das hängt einerseits mit dem Thema zusammen, dass sich, glaube ich, jeder und jede die Frage stellt, wie will ich wohnen, wie wohne ich, wo bin ich verortet, kann ich diesen Ort verlassen oder muss ich da bleiben? Und also das Thema war aufregend, und was ich aber so besonders schön finde, ist, dass dieser Text so unglaublich poetisch ist. Also das liebe ich. Ich habe das erste Mal gelesen und war sofort total verliebt.
Und wie entstehen dann die Bilder dazu, wenn schon der Text selber so bildhaft ist und so spricht? Ich habe mich gefragt, wie kommen Sie, dann sind ja wahnsinnig schöne Bilder eigentlich ja immer bei Ihnen, aber diesmal fand ich sie besonders schön, so farbig. Und man ist eigentlich in jedem Bild auch in einer anderen Farbwelt. Wie entsteht das?
Das habe ich mir überlegt vorher. Nun ist es, glaube ich, doch ein bisschen bunter geworden, als ich anfangs vielleicht mal dachte. Ich dachte aber, dass jedes Bild so eine eigene Farbwelt bekommt und ein bisschen gedeckte Töne und jedes Bild so in einem Klang und aber sehr, sehr durchgezeichnet und sehr detailreich gezeichnet ist. Und was ich aber gar nicht machen wollte, sieht man auch nicht im Buch, irgendwelche Protagonisten zu zeichnen. Das spielt weniger auch eine Rolle. Ich wollte der Geschichte mit den Bildern, weiß ich nicht, nochmal so eine bildnerische Seele geben und auch nicht die Räume illustrieren, über die wir lesen, sondern einen Klang der Räume vermitteln und eine Vorstellung von einem Garten, der nicht der Garten sein muss, der ein anderer sein kann, der auch vielleicht ein Balkon sein könnte von jemandem oder ein Garten auf der anderen Seite der Welt.
Also eigentlich ist sowas Drittes entstanden, wenn ich das richtig verstehe. Aber erkennen Sie, Jacqueline Kornmüller, Ihr Haus trotzdem in den Bildern von Kat Menschik wieder?
Absolut. Erstens mal in dem wunderschönen Cover, was sie gezeichnet hat mit diesem Haus, wo man das Gefühl hat, dieses Haus spricht schon mit einem, hat auch ein Gesicht. Dieses Haus hat ein Gesicht, ein ganz vertrauenswürdiges Gesicht, finde ich. Und das Bemerkenswerte ist aber, mit den Menschen, mit denen ich bis jetzt über dieses Buch gesprochen habe, die reden ganz, ganz schnell über ihre eigenen Wohnungen, über ihre eigenen Häuser, über ihre eigenen Umzugsgeschichten und über ihre eigenen Wohnungsgeschichten. Und das ist eben dieser Schatz, den die Kat Menschik diesem Buch auch geschenkt hat, indem sie sozusagen eine Welt oder eine Bühne eröffnet, auf der sich jeder sofort wohlfühlen kann, wo jeder sofort was damit anfangen kann. Und das war so toll, als die Kat diesen Text zum ersten Mal gelesen hat, hat sie mir geschrieben: Ich trage deinen Text wie eine Jacke.
Ja, das ist
und
schön.
Das hat sie wirklich eingelöst. Also ich meine, sie hat ihm dieses tolle grüne Kleid gegeben mit diesem Kupferschnitt. Und ich glaube, so sehr wie wir uns mögen, so sehr harmonieren vielleicht auch unsere Sprachen miteinander. Die Bildsprache und die Textsprache, das ist einfach wirklich auch ein Freundschaftsprojekt.
Ein Haus mit eigener Stimme, davon erzählt die in Wien lebende Regisseurin Jacqueline Kornmüller in einem von Kat Menschik illustrierten Buch, über das wir heute sprechen. Wir haben ja gerade schon einiges erfahren über Immobilientouristen und wie man Häusern zuhört, aber zu so einem Haus, da gehört ja noch mehr, vor allem im Fall von Ihnen beiden auch ein Garten.
Absolut. Ich habe mein Haus ja eigentlich nur wegen dem Garten gekauft. Ich habe das Haus als Ruine sozusagen mitgenommen und mich da erst nach und nach und über die Jahre hineingearbeitet. Ja, der Garten. Der Garten ist ja so ein eigenes Wesen. Und ich freue mich, jetzt ist Frühling, langsam beginnen jetzt die Schneeglöckchen rauszukommen und die Krokusse. Und ich glaube, die Kat und ich teilen uns auch diese unglaubliche Leidenschaft zum Garten und zum Gärtnern, oder?
Ja, und ich dachte aber gerade, wieder ist auch schon wieder lustig, weil bei mir hat es andersrum angefangen. Ich habe immer davon geträumt, so ein kleines, altes Haus zu finden und das zu renovieren oder zu sanieren, ne? Und so ein romantisches, schönes, kleines Bauernhäuschen daraus zu machen. Und ich habe gar nicht dran gedacht, dass ja da so riesengroßer Garten drumrum ist. Und ich habe das erst bemerkt nach der ersten Saison und als der Garten total überwuchert war und wir mit der Sense rangehen mussten. Und da habe ich den zum erstmal wahrgenommen. Ne? Das ist aber über 20 Jahre her und seitdem habe ich mich natürlich immer mehr in den Garten verliebt und der Garten ist mittlerweile bei uns wirklich sowas wie ein Familienmitglied, weil ich unzählige Bäume gepflanzt habe, Büsche gepflanzt habe und ich sehe den beim Erwachsenwerden zu.
Das heißt, das wird tatsächlich so ein Wesen, so ein Garten und ein Haus. Das lernt man ja auch in Ihrem Buch nochmal so ganz anders. Und es entwickeln sich tatsächlich auch viele Geschichten im Kopf, während man das liest. Aber ich habe mich gefragt, in welche Typologie von Haussuchern oder Hausbesichtigern Sie sich selber einordnen würden, wenn Sie jetzt nochmal auf die Suche gehen müssten oder wenn Sie zurückdenken, wie das damals war.
Gute Frage. Im Grunde genommen, ich habe sehr lange gesucht. Deswegen würde ich sagen, die Suchende ist auch irgendwie, oder dieses dauerhaft Suchende, genau das. Und auch, also was man ja auch sofort liebt oder was auch alle Immobilientouristen, die zu mir gekommen sind, so vereint, ist, sie sind in mein Haus gekommen und sie wussten sofort alles, wie es sein werden würde, wenn sie dann mal da hineinziehen würden. Und das hat mich eigentlich so fasziniert an der Geschichte.
Und am Ende bleibt es ja ein bisschen offen, ob das Haus jetzt verkauft wird oder nicht. Offenbar haben Sie es behalten.
Kat hat mir verboten, darüber zu sprechen.
Ah, okay, verstehe. Aber dann müssen Sie noch die Geschichte mit der Queen erzählen. Die kommt nämlich am Schluss auch vor. Das hat mir wahnsinnig gut gefallen. Vor allem die Geschichte mit den Bienen. Das ist ja auch so ein Respekt eigentlich vor Wesen, die wir gar nicht jetzt als so ansprechbar erleben, genau wie ein Haus oder ein Garten. Das ist auch schön, was da gemacht wird.
Also es ist so, dass während ich das Buch geschrieben habe, ist die Queen gestorben. Und es war natürlich in allen Medien. Und natürlich, die Queen hat in vielen, vielen Schlössern gewohnt, hat viele, viele Plätze bewohnt. Es gibt ja so eine Route, die sie jedes Jahr sozusagen abgewohnt hat, da im Frühling wohnt sie in dem Schloss und im Herbst in dem und so weiter und so fort. Aber ich bin dann durch Zufall auf diese Geschichte der Bienen gestoßen, nämlich, dass wenn eine Königin stirbt, nicht die Bienenkönigin, sondern die echte Königin, dann wird den Bienen also mitgeteilt, dass die Königin tot ist und dass es jetzt einen neuen König gibt und dieser König sozusagen ihr neuer Herr ist, also der neue Herr des Volks der Bienen. Und das fand ich auch wieder so englisch skurril, weil es kommt dann tatsächlich so ein Imker und der bindet um den Bienenstock ein schwarzes Band, sozusagen so eine schwarze Trauerbinde herum, macht dann noch so eine Schleife, der heißt Mr. Chapel und der sagt so einen kleinen Spruch. Und das hat mir so gut gefallen im Sinne des Besitzerwechsels. Also im Grunde genommen, manchmal muss man sein Schloss aufgeben, um ein ganz, ganz kleines Haus zum Schluss einzuziehen, nämlich die allerletzte Behausung ist der Sarg. Und das fand ich einfach eine schöne Parabel für dieses ganze Thema Wohnen. Am Ende wartet der Tod und der endet in dieser kleinen Kiste.
Ein sehr philosophischer Gedanke und ein ganz philosophisches Buch ja eigentlich auch, oder Kat Menschig?
Ja, weil es um Verortung geht. Und ich glaube, Jacqueline hat diese unterschiedlichen Menschentypen beschrieben. Und das ist aber so aus allen möglichen Richtungen ein beschriebener Blick auf, was wir Heimat nennen. Und das finde ich so übergreifend und zu verallgemeinern. Und deshalb ist das auch so ein allgemeines Buch, ne, für jeden.
Und man könnte sich es auch ganz gut auf der Bühne vorstellen, habe ich gedacht. Gibt es da schon Pläne?
Es ist so lustig, dass Sie das jetzt sagen. Weil ich habe ja begonnen als Schauspielerin ganz, ganz früher, vor 30 Jahren und habe auch 10 Jahre gespielt und bin dann erst Regisseurin geworden. Und ich habe dann aber mit einem Schlag aufgehört zu spielen. Und jetzt, als dieser Text da war, habe ich angefangen, plötzlich den auswendig zu lernen. Was? Und habe mir gedacht, eigentlich ein schöner Monolog. Eigentlich ein schöner Monolog für die Bühne. Ich bin aber noch nicht so weit gekommen, weil ich so viele andere Dinge tue. Gerade inszeniere ich was in Wien und ich komme zu wenig dazu. Ich finde auch, es ist ein theatralischer Text und wahrscheinlich irgendwann, ja, der landet irgendwann auf der Bühne.
Das kann ich mir sehr gut vorstellen und dann sprechen wir nochmal drüber. Vielen Dank, Jacqueline Kornmüller und Kat Menschig. Vielen Dank für Ihren Besuch und für dieses Gespräch in Deutschlandfunk Kultur. Und das Buch Das Haus verlassen mit einem Text von Jacqueline Kornmüller und illustriert von Kat Menschig ist beim Galliani Verlag erschienen und es kostet 22 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Warnende und aufklärende Sachbücher zum Klimawandel gibt es ja inzwischen einige. Aber ob die puren Fakten wirklich zu einem Umdenken und vor allem zu Verhaltensänderungen beitragen, das ist natürlich die Frage. Der dänische Soziologe Nikolaj Schulz nähert sich jetzt etwas anders dem Phänomen. Er hat ein durchaus persönliches Essay geschrieben, Titel Landkrank, und Wolfgang Schneider hat diesen Text für uns gelesen. Dieser Nikolaj Schulz, der war ja wohl ein paar Jahre Mitarbeiter des berühmten Bruno Latour, Pariser Soziologe und Philosoph. Und die beiden haben im Herbst 2022, kurz bevor Latour gestorben ist, noch zusammen ein Memorandum veröffentlicht. Darin fordern sie eine ökologische Klasse, die quasi Rettung und Bewohnbarkeit der Erde sichern soll. Geht es darin jetzt auch in diesem Essay Landkrank?
Ja, also er schließt da an, will sozusagen zur Bewusstseinsbildung dieser ökologischen Klasse beitragen. Wie Sie gesagt haben, er meint, dass eben die Studien über den menschengemachten Klimawandel bisher nicht die angemessenen Konsequenzen hervorgebracht haben und fürchtet, dass eben diese trockene Wissenschaftsprosa die Menschen inzwischen eher ermüdet. Da bedürfe es eben anderer Narrative und Bilder. Und deshalb versucht er sich nun als Erzähler. Er beschreibt so einen extremen Hitzetag in Paris. Er kann nicht schlafen und grübelt panisch über seinen ökologischen Fußabdruck. Der Ventilator verbraucht viel Strom. Für das Buch, das er gerade schreibt, müssen Bäume gefällt werden. Die Herstellung der Baumwolle seiner T-Shirts und Jeans verbraucht tausende Liter Wasser. Und die Lebensmittel im Supermarkt sind alle, fast alle, in Plastik eingepackt. Also entsetzt kommt er zur Einsicht, dass in der Welt sein heißt, Müll und Kohlendioxid zu produzieren und dass man eben unweigerlich zur Katastrophe weiter beiträgt.
Also der Soziologe als ganz persönlicher Erzähler, wie klingt das? Also was entwickelt er da für einen Ton für sein Erzählen?
Naja, also das ist so der Ton eines sündenzerknirschten Klimaexistenzialismus, der so in jedem Moment die Verflochtenheit des alltäglichen Lebens in den Verhängniszusammenhang mitbedenkt und mitfühlt. Ob damit nun mehr Wirkung zu erzielen ist als mit trockenen Studien, ist die Frage. Also bei der letzten Generation wird solche sensible Klimapanikprosa sicher auf Gegenliebe stoßen. Interessant finde ich seine Schlussfolgerung, dass das philosophische Ideal des autonomen Individuums ausgedient habe. Jedes Subjekt befindet sich ja in einem unendlichen ökologisch-chemischen Austausch, ist eben nicht autonom, sondern ein poröser Holobiont mit unabsehbarer Fernwirkung. Mein Tun hat Auswirkungen an Orten, an denen ich niemals gewesen bin, lautet deshalb die bittere Schlussfolgerung.
Aber macht er sich denn auch auf zu diesen Orten oder bleibt er da in Paris und schwitzt weiter vor sich hin oder passiert da noch irgendwas?
Ja, doch, also geradezu fluchtartig verlässt der Ich-Erzähler das schweißtreibende Paris. Er nimmt die Einladung seines Bruders zu einer Segeltour an und sie fahren zur Mittelmeerinsel Pokerolle. Aber die ersehnte Insel der Verschonung, die findet er da eben auch nicht, sondern nur weitere Probleme, die Zerstörung der Meere und der Artenvielfalt, die Erosion der Küsten, die Verheerung des Tourismus, den Schwund der Trinkwasserreserven. Er unterhält sich dort mit Einheimischen und erfährt, wie sie eben den Tourismus einerseits als Plage empfinden und eine Art Kolonialismus, andererseits eben auch ökonomisch davon abhängig sind. Also diese Segelreise liest sich in ihren doch recht absehbaren Erkenntnisprozessen wie eine Allegorie ein.
Ich wollte gerade sagen, das klingt jetzt nicht so überraschend, was er da irgendwie beschreibt. Das ist ja eigentlich das, was man kennt zum Klimawandel. Läuft es dann doch noch auf was anderes hinaus? Also hat er so eine Art theoretische Essenz oder formuliert er sogar irgendwelche Lösungsideen?
Naja, am Ende kommt er tatsächlich nochmal zur Theorie zurück und kommt da zum Schluss, dass eben diese geradlinigen, zukunftsfreudigen Ideale von Fortschritt, Freiheit und Emanzipation, die er in der Person seiner und der Generation seiner Großmutter verkörpert sieht, eben nur noch ein Trümmerhaufen sind, eben weil aus den Produktivkräften globale Destruktionskräfte geworden seien. Ändern soll das eben jene ökologische Klasse, die er ja bereits in diesem Memorandum mit Bruno Latour adressiert hat, mithilfe marxistischer Terminologie, also offenbar ist das immer noch der gute Ton in seinen akademischen Kreisen, skizziert er dann aktuelle und kommende Klassenkämpfe. Die basieren allerdings eben nicht mehr wie bei Marx auf dem Verhältnis der Klassen zu den Produktionsmitteln, sondern zu den bedrohten territorialen Existenzbedingungen. Also auch wenn er diese Klassenkampftheorie hier neu ausrichtet, diese Begrifflichkeit erscheint mir ein bisschen ausgelaugt und passt auch schlecht zu seiner Absicht, ansprechende neue Narrative für den Klimaschutz zu finden. Im Übrigen verliert er auch keinen Gedanken darüber, dass eben in manchen Ländern diese ökologische Klasse ja schon zur Macht gekommen ist und auch nicht immer überzeugend agiert, wenn sie zum Teil eben so eine kontraproduktive Klimaplanwirtschaft betreibt.
Kommen wir am Ende nochmal zum Anfang, nämlich zum Titel. Das klingt ja auch so ein bisschen ominös, landkrank. Ist das eine überzeugende Metapher für den Titel?
Naja, das ist ein Begriff aus der Seglersprache, ergibt sich deshalb so aus dem Text und bezeichnet eben das irritierende Gefühl, wenn man vom Boot aufs Festland zurückkehrt und der Boden zu schwanken scheint. Luisa Neubauer hat ein rühmendes Vorwort diesem Essay spendiert und sie findet den Begriff landkrank sehr beeindruckend. Aber ich denke, dass er eben als Bild für diese Verunsicherung aller Grundlagen eigentlich doch ein bisschen schief ist, denn es handelt sich bei der Landkrankheit ja nur um eine vorübergehende Sinnestäuschung auf durchaus festem Grund. Überzeugend finde ich dann eher so am Ende ein paar poetische Beschreibungen, wo er das Segeln zur utopischen Metapher macht. Also die Menschheit möge mit der Natur und mit den Ressourcen so sensibel vertraut und sozusagen kommunikativ umgehen wie der Segler mit Wind und Wellen. Geschickt wie ein solcher Segler bedient Schulz auf jeden Fall in den Fußnoten auch die Referenzen, Verweise und Zitate, immer mit viel Bruno Latour. Also da hat er sicher derzeit guten Wind im akademischen Betrieb.
Wolfgang Schneider über Nicolai Schulz' Essay Landkrank aus dem Englischen übersetzt, hat den Text Michael Bischoff erschienen. Ist er in der Edition Suhrkamp, 125 Seiten, kosten 15 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
Die kann man auch so gut selber lesen. Das sind nicht solche riesigen Bücher, die man fast gar nicht in die Hand nehmen kann.
Quadratisch, praktisch, gut. Das gilt auch für die Pixi-Bücher. 1954 erschien mit Miezekatzen das erste Buch. Über 3000 Titel folgten. Carlsen feiert mit einer Ausstellung in Hamburg 70 Jahre Pixi-Buch. Nur 10x10 cm groß sind Pixies die idealen Reisebegleiter oder passen auch in den Adventskalender. Pixies sind gute Nachtlektüre, begehrte Sammlerobjekte und für viele Kinder das erste selbstgewählte Buch. Die Themen wiederholten sich im Laufe der Jahre vor einem sich wandelnden gesellschaftlichen Hintergrund.
Welche Rollen übernehmen die Menschen in der Familie? Was gibt es da für wiederkehrende Darstellungen von Jungs, von Mädchen?
Sagt Pixi-Lektorin Eleonore Gregori und ergänzt.
Sind die Hautfarben nur weiß oder bunter?
Pixi, die Ausstellung. 70 Jahre kleine Bücher. Altonaer Museum Hamburg bis zum 18. August. Der experimentelle Roman The Astro City Exhibition von James Graham Ballard von 1970 galt lange als unverfilmbar, bis Jonathan Wise die losen Kapitel um einen nihilistischen Wissenschaftler 1998 in Szene gesetzt hat. Travis Talbot ist fasziniert und erschüttert zugleich von den menschlichen Abgründen und ihren Inszenierungen in den Massenmedien. Er will verstehen. Gemeinsam mit seiner Geliebten stellt er die Ermordung Kennedys, den Tod Marilyn Monroes oder auch Schönheitsoperationen in aller Härte nach. The Astro City Exhibition, nach dem Roman von James Graham Ballard. Der Kultfilm ist jetzt wieder in den Kinos zu sehen. Mit Abschied von den Boomern nimmt Heinz Bude eine Generation in den Blick, die sich nach und nach aus dem Arbeitsleben verabschiedet. Heute Abend liest der Soziologe und Autor aus dem Buch in Kassel. Was macht die Boomer aus?
Dass sie einerseits als eine Generation in Deutschland begrüßt worden sind, die mit dem Krieg nichts mehr zu tun hatte.
Heinz Bude.
Aber auf der anderen Seite auch eine Generation oder Jahrgangsgruppe, von denen es einfach zu viele gab.
Bude beschreibt den Vorwurf der nachkommenden Generationen an die geburtenstarken Jahrgänge.
Sie haben mehr als die Generation vorher Flugzeuge benutzt. Sie haben größere Wohnungen gehabt, wo man mehr Energie für brauchte, um sie zu heizen und so weiter und so weiter.
Bude, selbst Jahrgänge. Jahrgang 1954, beschreibt aber auch die Verantwortung, die diese Generation für die Gesellschaft übernommen hat. Abschied von den Boomern, die Lesung mit Heinz Bude, heute Abend um 19:30 Uhr im Literaturhaus Kassel.
Das waren die Literaturtipps von Regina Voss. Halberstadt und Alexander Kluge, das ist ein ganz besonderes Verhältnis. Der Filmemacher und Autor hat sich in seinem Werk immer wieder mit seiner Heimatstadt und dem schweren Luftangriff, den er dort am 8. April 1945 als Kind überlebt hat, auseinandergesetzt. Er ist Ehrenbürger der Stadt und von heute an ist eine Ausstellung im Gleimhaus Halberstadt zu sehen zum Thema Aufklärung von Alexander Kluge selbst zusammengestellt. Und ich konnte gestern am Eröffnungstag mit ihm darüber sprechen. Erstmal herzlichen Glückwunsch, Herr Kluge, zu Ihrem 92. Geburtstag. Alles Gute.
Dankeschön.
Ja. Wie feiern Sie das heute? Ist so eine Ausstellungseröffnung quasi das Richtige?
Sehen Sie mal, das ist meine normale Arbeit. Und ich hänge sehr an meiner Vaterstadt, aber ich hänge noch mehr daran, dass die Aufklärung in unserem Deutschland eben im 18. Jahrhundert einmal mit großem Elan angegangen ist und dann als Baustelle liegen geblieben ist. Und wir im Jahre 2024, ja, brauchen ja eigentlich so etwas wie Aufklärung, wie gewissermaßen eine erfahrungsgesättigte Öffentlichkeit, ja, die auch Kriege beenden kann und so weiter.
Viele empfinden das ja heute so, dass die Zeiten eher finster, also gar nicht hell und klar sind, wenn man an die Kraft der Vernunft denkt. Für die steht ja die Aufklärung. Heute gibt es viel Desinformation, Fake News sind Alltag, viele Leute hängen an Verschwörungstheorien. Braucht es da eine neue Aufklärung?
Na, nicht die neue, aber den sozusagen Aufbau, den Weiterbau, das Bauhaus, ja, ein Bauhaus der Gefühle, wenn Sie so wollen. Also sehen Sie, die Engländer, die hatten ja gar keinen Ausdruck für Aufklärung, weil sie Praktiker waren im 18. Jahrhundert. Die nannten das Enlightenment. Und da steckt das Wort Licht drin. Das heißt, Aufklärung ist für die wie Elektrifizierung des Geistes.
Und deswegen haben Sie das für den Titel auch gewählt, diesen englischen Begriff.
Habe ich deswegen. Und Deutsch steht da drunter. Und ist im ersten Raum zu sehen Benjamin Franklin. Das ist einer der Väter der amerikanischen Verfassung. Und der hat den Blitzableiter erfunden. Das heißt, dieser ist ein führender Aufklärer. Genauso wie der Physiker und Philosoph Lichtenberg, ein glanzvoller Mann, dem ein amerikanischer Autor und ich auch Geschichten gewidmet haben und Sonette. Das heißt, die sind geradezu verliebt in Blitze, Licht, Erleuchtung und so weiter. Und 100 Jahre später kommt dann Edison und er findet den Film und die Glühbirne. Und davon ist die Fortsetzung die Digitalität heute. Und wichtig ist, dass man das nicht liegen lässt einfach und sagt, und jetzt machen die in Silicon Valley einfach weiter, sondern dann müssen wir gleich im Sinne der Aufklärung des Gleimhauses, meiner Vaterstadt, der Erfahrung unseres Landes, am Gegenalgorithmus arbeiten. Das kann nicht einfach nur uns vorgemacht werden, sondern wir machen da mit. Das ist eigentlich der Grundgedanke in den verschiedenen Räumen dieser Ausstellung.
Viele Leute haben ja auch Angst vor der KI. Da haben Sie als Filmemacher erst kürzlich einen Film präsentiert. Ist das auch eine gute, aufgeklärte Strategie, wenn einem Dinge Angst machen oder beunruhigen, wie die KI viele, die sich dann anzueignen und versuchen, was Vernünftiges draus zu machen, anstatt sich quasi von diesen Dingen in die Unmündigkeit treiben zu lassen?
Also das auf jeden Fall. Nun ist es so, mit der KI können Sie unglaublich viel Mist machen. Ja? Und ich sage auch nicht, dass die intelligent ist. Sie ist aber mindestens, was Bilder betrifft, also sagen wir mal Filmbilder oder andere Kommentare zu Bildern, dann ist sie ein sehr interessantes Tool, ein Werkzeug. Und sie ist eigentlich eine virtuelle Kamera. Und da müssen Sie sehr vorsichtig mit umgehen. Und Sie müssen sie kontrollieren und Sie müssen so viel machen, wie ich mit meiner Filmkamera auch machen muss. Denn die ist auch ein sehr gutes Werkzeug, aber selber nicht intelligent. Und jetzt kann meine wirkliche Kamera kann immer nur das aufnehmen, was sie unmittelbar vor sich stehen hat. Das nennt man den Indikativ. Nun gibt es aber auch in unserem Vorstellungsvermögen von uns Menschen den Konjunktiv, also die Möglichkeit neben der Wirklichkeit. Das sind zusätzliche Bilder. Und man kann sagen, das, was man kommentieren nennt, ergänzen nennt, hinzutun nennt, konstellieren nennt, Montage nennt, das ist etwas, da kann die KI sehr viel machen. Und ich habe das hier in dieser Ausstellung ausprobiert. Und da sind ein paar überraschende Bilder mit entstanden.
Was zeigen Sie denn da noch? Sie haben ja schon so ganz schön den Eintritt und diese Lichtgeschichte erzählt. Was gibt es denn noch zu sehen in der Ausstellung? Was war Ihnen da besonders wichtig?
Im zweiten Raum, also bei der Aufklärung, interessiert mich vor allen Dingen der sogenannte Mittelbau. Das heißt die Kameralisten, die Sekretäre, die Praktiker. Ja, die also gewissermaßen Kanäle bauen, die hier nach Halberstadt das Getreide gebracht haben, das mittelalterliche Getreide ersetzt haben durch Samen. Das hat der Frische Große gemacht. Und das sind moderne Samen und das hat hier einen weltumgreifenden Export von Getreidesamen erbracht für diese Magdeburger Börde und für Halberstadt. Das sind praktische Dinge und die sind sehr anschaulich darzustellen mit der Katastrophe 1755, dem Erdbeben von Lissabon, als diese schöne große Stadt vollständig durch einen Tsunami, Brand und Erdbeben zerstört wird, wie in Fukushima. Und darauf hat die Aufklärung wirksam geantwortet. Wir haben auf Fukushima auch geantwortet, immerhin sind die Atommeiler abgestellt worden, aber nicht genügend. Und wenn Sie jetzt in einen zweiten großen Saal kommen, da geht es darum, um die Inneneinrichtung von uns, also das Bauhaus der Gefühle. Und da sagt mein Lehrmeister Theodor W. Adorno etwas sehr Interessantes. Er sagt, wir Menschen dürfen nicht so hochmütig sein, als wären wir die Gesetzgeber der Welt. Wir treten manchmal ein bisschen als zivilisatorische Hochstapler auf. In Wirklichkeit stecken wir bis über die Brust noch immer in der Evolution, das heißt im Tierreich. Wir haben Tiere in uns. Damit meint er nicht, wir hätten, wären Wolf oder ein Schaf, sondern vor vielen, vielen Millionen Jahren sind die Wurzeln gelegt von unserem Atem, unserer Haut, unserem Ohr und so weiter. Und wenn wir das ernst nehmen, was da in uns alles lebendig ist, dann sind wir vielleicht auch etwas gütiger zu unserem Erdball und zu unserer Umwelt oder zu anderen Völkern. Und dies ist der zweite Raum, dass wir mal reflektieren, was ist in uns. Und wenn wir sagen, zunächst mal, das kommt alles aus der Evolution, das hat alles Vorfahren, dann plötzlich merken wir sind gar nicht so arm, wie wir denken. Es gibt mehr Auswege in der Welt und Notausgänge, als wir für möglich halten. Und der dritte Raum handelt dann von dem Eindruck, den ich als 13-Jähriger hatte. Ein sehr junger Mensch, ich habe da nichts von verstanden. Aber ich war ein behütetes Kind aus einem Arzthaushalt. Und da gibt es plötzlich einen Sonntags 1945, schon gegen Ende des Kriegs. Wir waren alle schon halb amerikanisch besetzt. Und da gibt es nochmal einen Bombenangriff auf diese Stadt, der sie vollständig zerstört. Und anschließend ein Feuer, ein Feuersturm, ja, der den Rest nochmal verbrennt. Und das hat bei mir im Grunde eine starke Immunität ausgelöst, möchte ich mal sagen. Und den Willen, das doch so darzustellen, dass man aus so etwas auch wieder herausfindet. Dass so etwas nicht etwa mit Drohnen heutzutage, mit automatischem Krieg, ja, sich immer weiter verstärkt. Dazu müssen wir viel tun. Ja? Denn im Moment sind ja viele Dinge auf unserer Welt, sehen ja ausweglos aus. Dabei kann es nicht bleiben.
Hat denn diese Erfahrung auch dazu geführt, dass die Aufklärung so ein bisschen Ihr Lebensthema geworden ist?
Das ist der absolute Grund dafür. Gucken Sie, das ist nicht Luxus. Ich könnte mir auch lauter Lustspiele vorstellen. Und ich erzähle gerne komische Geschichten. Aber diese Geschichte ist nicht komisch. Und ich brauche aber, um Zustimmung zu haben, eben dann auch die Zusammenarbeit mit jemandem wie Helge Schneider. Oder ich brauche den Witz von Till Eulenspiegel, um dieses Bittere anzugreifen. Aufklärung ist nichts Einfaches, das ist eine Baustelle.
Aber ich fand auch interessant, dass Sie zweimal in unserem Gespräch jetzt auf die Gefühle hingewiesen haben. Und das ist ja eigentlich was wir mit der Aufklärung gar nicht so direkt verbinden. Das ist ja immer erstmal diese Idee von Vernunft als so ein scheinbarer Gegensatz zu Gefühlen. Ist das vielleicht auch so ein Grundmissverständnis, wenn wir von Aufklärung sprechen?
Das ist ein Grundmissverständnis und deswegen ist die Aufklärung hier auch teilweise liegen geblieben und ist, sagen wir mal, 1933 beispielsweise nicht besonders wirksam gewesen. Das heißt, wir können im Grunde Krisen in unserer Welt nur beantworten, wenn wir ganz von der Emotion her, vom Inneren der Menschen her gehen. Also eine Emotion, ein Gedanke ist eigentlich ein verdichtetes Gefühl. Und wir müssen sehr viel Grundwasser unsere Lebendigkeit hineinbringen in eine Öffentlichkeit, damit sie kampffähig ist und arbeitsfähig ist vor allen Dingen. Sie besteht ja nicht aus Programmen, sondern aus Arbeit.
Und so müssen wir auch immer an der Aufklärung weiterarbeiten, nicht? Denn das ist ja auch ein Prozess, der immer wieder irgendwie auch neu vorangetrieben werden muss.
Er braucht Zeit, er braucht viele Menschen, er braucht Kooperation und er braucht Ausdrucksvermögen. Ich habe noch nie in einer Tagesschau den Fernsehsprecher oder die Fernsehsprecherin singen hören oder eine Träne in ihrem Auge gesehen. Und dass man fähig ist zu trauern, dass man fähig ist, mit Musik zu arbeiten, dass man fähig ist, das Gemüt hineinzubringen. Das ist lebensnotwendig für eine Öffentlichkeit. Und das ist die ganze Botschaft hier dieser Ausstellung. Und ich bin sehr stolz darauf, dass von meiner Stadt Halberstadt hier einerseits von John Cage dieser Ton ausgeht, der 600 Jahre überbrückt. Das ist schon eine optimistische, großzügige Perspektive und ziemlich bekannt, vor allen Dingen außerhalb von Deutschland. Und jetzt hier vom Gleimhaus soll eigentlich noch eine zweite Botschaft ausgehen. Und das ist die, dass mit plebejischer Öffentlichkeit, mit Erzählform, wie sie in Halberstadt üblich ist, mit viel Emotionalität, mit der Bauarbeiten der Aufklärung wieder anfängt, sie in Gang setzt, so wie ich das 45 als junger Mensch auch miterlebt habe, dass man etwas wieder aufbauen kann.
Alexander Kluge, vielen Dank für dieses Gespräch in Deutschlandfunk Kultur und dass Sie sich Zeit genommen haben, an Ihrem Geburtstag mit uns zu sprechen. Vielen Dank dafür.
Ich danke Ihnen.
Und die Ausstellung im Gleimhaus Halberstadt ist unter dem Titel Enlightenment – Aufklärung, eine Ausstellung für meine Heimatstadt bis zum 20. Mai zu sehen.